wunderbar. Ich begrüße hier im Studio vier Leute, also der Reihe nach. Erstmal die Autoren bzw. die Herausgeber. Uwe Sutter, Klaus Schönberger.
Guten Tag.
Guten Tag. Jetzt stellst du dich am besten selbst vor.
Ja, ich bin Caroline Böhm. Ich habe mitgeschrieben.
Du hast mitgeschrieben?
Ich bin André Mischerikow, ich habe auch mitgeschrieben.
Und mitgeschrieben haben Sie an Kommt herunter, reiht euch ein, eine kleine Geschichte der Protestform sozialer Bewegungen in der Bundesrepublik oder international?
Je nachdem.
Durchaus. Ihr werdet heute Abend im Just-Fritz-Café eine Veranstaltung haben zu diesem Buch, wo ihr draus lesen werdet, es vorstellen werdet. Mhm. Im Ankündigungstext der Just-Fritz-Buchhandlung wird beschrieben, dass die Geschichte der Protestform von 1848-49 im Vordergrund die Frage steht, welche Möglichkeiten sich daraus für eine zeitgemäße politische Praxis ergeben können. Also, dann legt mal los. Wer von euch will?
Also man kann natürlich diese Zeitspanne aufmachen, aber sagen, im Prinzip ist sozusagen ein Schwerpunkt gelegt auf die Zeit nach 68, was sagen, mit dieser Zeitspanne von 48 aus gemeint ist, ist die Tatsache, dass es sinnvoll sein könnte, Erfahrungen, die in der Geschichte gemacht wurden mit Protestformen, mit dem Zusammenhang zwischen Form und Inhalt der Proteste, dass man sich das mal anschaut, auf der einen Seite zu wissen, was hat stattgefunden und zum anderen, was damit auch noch gemeint ist, dass unter Umständen der Blick auf die Geschichte auch eine Historisierung ermöglicht, eine Kontextualisierung. Das heißt, dass man bestimmte Dinge auch etwas sozusagen in der Zeit lässt und sich auf eine bestimmte historische Brille anschaut, um dann auch zu verstehen, dass so Protestformen nicht ewig sind, sondern dass sie verschiedene sozusagen Gültigkeiten besitzen oder verschiedene Möglichkeiten auch der Wirkung, dass das was mit der Geschichte zu tun hat. Und deswegen ist es uns wichtig, eine Geschichte der Protestformen aufgelegt zu haben.
Gleichzeitig ist es auch ein Stück weit eine Erfahrungsgeschichte, so mit dem Ansatz, man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden, sondern aus der Geschichte der Protestform kann man auch sozusagen lernen, kann lernen über ihre Wirkungsweisen und über die Frage, inwiefern haben sie immer das auch, also wo die Absicht damit sozusagen auch adäquat vermittelt. Und die Geschichte sozusagen gibt dann uns auch Beispiele dafür, wie sie angewandt wurden und was vielleicht auch schiefgelaufen ist, wie sie aber auch unterschiedlich gewirkt haben und wie wir sie dann eben auch wieder auf die Gegenwart bezogen verwenden können und welche Fehler wir vielleicht auch nicht wieder machen müssen.
Gut, eine moderne Protestform ist der Flashmob. Man kann jetzt ja bösartig formulieren, der Flashmob ist eher eine Protestform, wo man sagen würde, oder man könnte auch die Clowns Rebel nehmen, wenige Leute drücken sich kreativ aus. Mhm. Kann man das so sagen oder ist das falsch? Was würdet ihr dazu sagen?
Also ich würde schon sagen, dass jede Form irgendwie immer zugänglich wird für bestimmte Leute, die aus einem bestimmten Kontext kommen und sich in einem bestimmten Kontext organisieren können oder auch eben so ein Ereignis planen können und da eben auch die kommunikativen Strategien und Strukturen haben, so wie für einen Flashmob zum Beispiel, und das Selbstbewusstsein haben müssen, sich den öffentlichen Raum zum Beispiel in dem Fall über einen bestimmten Weg und bestimmtes ziemlich präsentes Auftreten anzueignen. So. Also in jedem Fall gibt es da bei jeder Form auch Ausschlussmomente, aber auch Einschlussmomente. So.
Und wieso kommst du auf wenige Leute, drücken sich kreativ aus? Also das ist ja, ne, das ist ja offen sozusagen, wie viele das sind. Und letztens gab es doch so eine Gerichtsverhandlung, ob ein Flashmob als Demonstration der Gewerkschaft erlaubt ist oder nicht. Und ich finde, allein, dass der Bedarf besteht, das einzuschränken in irgendeiner Weise, zeigt ja, dass es auch funktioniert.
Ja, aber gut. Der Flashmob für sich hat keinen Wert, sondern für uns ist wichtig zu sagen, dass der Flashmob im bestimmten Kontext eventuell Sinn macht. In einem bestimmten macht es vielleicht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, das ist zum Beispiel eben der Punkt, dass es nicht darum geht zu sagen, eine Form ist die relevante oder die richtige oder die wichtige, sondern dass das immer auf den Kontext, auf den Rahmen sozusagen, in dem das vorkommt. Und einmal kann das was völlig Unpolitisches werden am Ende oder etwas, was
Kissenschlacht
einfach nichts bedeutet. Ja. Aber auch diese Kissenschlacht kann unter bestimmten Momenten eine bestimmte Wirkmächtigkeit haben. Das kann man eben nicht von vornherein ausschließen. Und das Buch wirft den Akzent darauf, diesen Zusammenhang zu denken und zu berücksichtigen und nicht von vornherein sagen, Flashmob ist toll, klasse, das ist angesagt, gesagt, jetzt machen wir nichts anderes mehr, sondern zu sagen, ja, vielleicht macht es in einer bestimmten Situation Sinn, sich mit einem Flashmob in die Öffentlichkeit zu begeben.
Und wenn wir von Kissenschlacht sprechen, ich war bei der letzten berühmten Kissenschlacht dabei im Hamburger Schanzenviertel zum Anlass des Schanzenfestes, das ja letztendlich auch eine Reaktion war auf einen Versuch, dieses Schanzenfest zu kriminalisieren und es findet ja mal unangemeldet statt und das durchzusetzen, dass es nicht stattfindet. Und diese Kissenschlacht hat tatsächlich in dem Kontext funktioniert. Sie fand vor der Roten Flora statt und sie hat in dem Sinne funktioniert, weil sie einerseits dieses mediale Aufbauschen, dass es eskalieren wird, persifliert hat und zum Zweiten, und darüber werden wir heute Abend auch sprechen, hat sie eben auch integrativ gewirkt, indem sie auch Personen über zum Beispiel linksradikales Aktivistenspektrum in die Aktion, damit auch letztendlich in die inhaltliche Auseinandersetzung integriert hat, indem sie mitmachen konnten. Das war eine Form, die hat einfach gepasst in dem Moment. Sie hat der Situation entsprochen und sie hat so gesehen auch ihre Wirkung und entsprechend ihre Absicht entfaltet.
Ich komme nochmal zurück, Caroline. Du hast einen Artikel mit Andreas verfasst.
Nee, du bist gar nicht die Caroline. Doch, ich bin Caroline und das ist André. Wir haben auch einen André zusammengeschrieben.
Genau. Bis zu einer Länge von 1,5 Metern erlaubt, also das transparent. Das bezieht sich ja dann auf eine Demonstration im Regelfall, nehme ich mal an. Und die Frage der, in Anführungszeichen, Ordnungsmächte, die also praktisch regulieren, wie Protest stattfinden kann. Im Moment reden wir ja gerade über unangemeldete, die den Weg genau weggegangen sind. Das ist ja eine historische Entwicklung auch, dass man sagt, das hängt ja zusammen mit einer bestimmten Form auch von Regulierung. Mhm. Ist das der Inhalt jetzt eures Artikels? Erzählt vielleicht 3-4 Sachen dazu.
Also ich würde sagen, dass es nicht primär der Inhalt des Artikels ist, weil das Buch ist so aufgebaut, dass wir uns einerseits den Protestformen annähern und dann bestimmten Medien quasi des Protests.
Und Mitteln.
Und das Transparent ist quasi so ein Artikel, der so eine Querverlinkung hat und wo es genau um dieses Mittel quasi geht. Aber was auf jeden Fall eine Rolle spielt in dem Artikel, ist, dass eben in bestimmten, also je nach Regulierungsmoment quasi auch verschiedene Formen von Transparenten dabei entstehen, so vom spontan gemalten bis zum ziemlich professionell gelayouteten und oder auch irgendwie massengedruckten, was dann auch wiederverwendet wird oder so. Ich weiß nicht, wie ich den Satz
sage. André noch ergänzt?
Ja.
Da gibt es gar nicht so viel zu ergänzen. Da hat Caroline schon alles gesagt.
Was wir heute Abend vielleicht noch zu dem Transparent noch ergänzen können, ist, dass der Vortrag heute Abend, es wird keine Lesung in dem Sinne, wir werden eher eine Videopräsentation quasi machen.
Ach so,
wir
mit viel Film. Ihr seid mit dem Medium da, das gar nicht das Adäquate ist.
Wir werden mit viel Videomaterial arbeiten und da spielt das Transparenz vielleicht eine Rolle insofern, dass wir zum Beispiel auch zeigen, manchmal haben Transparente einfach auch die Funktion, eine Grenze zu bilden, indem sie zum Beispiel an den Seiten gespannt werden und dadurch auch eine bestimmte Wirkung entfalten. Und über all diese Vielfältigkeit sozusagen, was da passieren kann und was passiert, darüber werden wir heute Abend auch sprechen.
Also das Medium kann sein, dass es nach innen kommuniziert oder es kann dazu beitragen, dass man nach außen kommuniziert. Das hängt dann von dem Inhalt und dem, was drauf geschrieben steht, drin. Aber gleichzeitig wird es eben auch als Schutz verwendet in bestimmten Demonstrationsformen. Und diese vielfältigen Möglichkeiten, Möglichkeiten, das heißt eine Kommunikation nach außen oder eine Kommunikation nach innen, beziehungsweise eine Mobilisierung, einen Zusammenhalt herzustellen, das ist eben auch Thema der Veranstaltung heute Abend, wo wir das sozusagen an Beispielen versuchen zu exemplifizieren. Und es braucht niemand Sorge haben, dass es zu viel Vorlesung gibt.
Okay.
Eher zu wenig.
Jetzt eher zu wenig. Kommt herunter, reiht euch ein, bezieht ja dann immer noch den anderen Zusammenhang mit ein. Das heißt im Prinzip, es ist ein Verhältnis zwischen der Aktion und denjenigen, die in Anführungszeichen unbeteiligt bzw. sympathisieren oder nicht sympathisierend sind. Wie taucht das bei euch auf?
Oh, jetzt habe ich... Also war zum Beispiel eine Sache, die wir ansprechen und die eine Rolle spielt, ist immer die Frage, inwiefern diese Protestformen angewandt werden, um halt eben einen bestimmten Adressaten zu erreichen. Und die Frage ist, wie ist dieser Adressat mit erreicht worden? Welche ist die Absicht sozusagen, die mit einer bestimmten Protestform, dem Einsatz der Protestform verbunden war, ist tatsächlich in ihrer Wirkung, was dann den Adressaten mit einbezieht, auch sozusagen umgesetzt worden? Ist sie erreicht worden? Ist der Adressat in der Form erreicht worden? Und insofern spielt das bei uns eine Rolle. Heute Abend werden wir uns mit dem Adressaten vor allem auch dahingehend beschäftigen, dass wir fragen, mit wem kommuniziert man eigentlich, wenn man eine Protestform verwendet? Kommuniziert man nach innen sozusagen, bezogen auf die eigene Gruppe der Aktivisten, oder kommuniziert man nach außen? Wenn man nach außen kommuniziert, wie denkt man dann den anderen mit? Also wie versucht man ihn zu erreichen, mit welchen Mitteln? Und die Frage ist dann eben auch, und funktioniert das auch mit den jeweiligen Protestformen, die man da verwendet?
Sind wir uns dessen immer bewusst, also sagen, dass wir kommunizieren wollen eigentlich, oder sind sozusagen bestimmte Rituale oder Formen, die verwendet werden, nicht eher dienlich für unseren internen Zusammenhang, und wir vergessen unter Umständen diesen Adressaten oder den Versuch, Dinge öffentlich zu machen oder überhaupt eine Öffentlichkeit herzustellen, wozu ja sozusagen diese Aktionen angeblich dienen sollen.
Gut, das ist eine Frage, die ist, glaube ich, in der Taz gerade thematisiert worden, ob bestimmte Rituale wie der 1. Mai in und so weiter, sowohl in...
Die Taz auf der Höhe der Zeit.
Gut, also noch einmal, heute Abend, Jus Fritz Café, wann seid ihr da?
Um 8, ne?
Ja, 20 Uhr.
20 Uhr und Kopf mitbringen und Augen mitbringen.
Ohren sind auch wichtig.
Freundinnen auch.
Das Buch ist, jetzt gucke ich mal gerade rein, schön, oben hat es immer eine Bildleiste, das muss man jetzt mal dazu sagen nochmal. Also das Visuelle ist durchaus angesprochen, 265 Seiten dick, und ihr könnt es dort heute Abend wahrscheinlich wieder erwerben.
Dafür sorgt Jos Fritz.
Und ihr werdet 4 an diesem Buch Projekt, beziehungsweise Videoprojekt, beziehungsweise Bildprojekt, etc. Hörprojekt. Aber das ist nicht dabei in dem Buch. Beteiligte dort heute Abend greifbar haben.
Und mehrere Autoren sind auch noch anwesend.
Noch andere Autoren?
Ja.
Also Gott, dann stellt ihr ja schon, der Raum ist ja schon voll. Also doch mehr eine innere Kommunikation, oder?
Ja, das ist vielleicht ja auch etwas, was sozusagen noch gesagt werden sollte, dass das ein Studienprojekt ist.
Ja, genau. Ihr solltet vielleicht noch ein Wort sagen. Ihr habt mir im Vorgespräch gesagt, ihr seid heute bei einer Tagung. Ethnographie, das ist,
Es gibt einfach eine akademische Disziplin, die heißt Volkskunde, empirische Kulturwissenschaft, europäische Ethnologie, kann man sich aussuchen, und wir erzählen die Geschichte immer je nachdem, wo wir sind. Im Rahmen dieser Tagung sind wir sozusagen in einer anderen Mission unterwegs. Diese Veranstaltung ist kein offizieller Bestandteil der Tagung, aber wir haben die Tagung genutzt, weil wir uns getroffen haben, uns sagen, im parallel dazu diese Veranstaltung zu machen, und von daher ist es insofern richtig, als dass es ein Studierendenprojekt ist, das sozusagen am Institut für Volkskunde, Kulturanthropologie in Hamburg durchgeführt wurde mit vielen Studierenden, und das soll heute Abend auch zum Ausdruck kommen, dass das viele waren, die dabei.
Das Buch ist im Übrigen erschienen, das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, für diejenigen, die heute Abend nicht kommen können, vielleicht ein bisschen weiter weg sind und so über den Stream in der Assoziation A. Das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen. Ja. Sagt ihr nochmal zum Schluss, wer ihr nochmal wart, die ihr hier jetzt gewesen seid, und wer, wen ihr erwartet heute Abend, beziehungsweise.
Ja, ich bin Caroline nochmal, und ich freue mich einfach, wenn ihr heute Abend kommt und wir gemeinsam darüber diskutieren können, was wir da gemacht haben.
Ich bin André, und ich bin ganz gespannt, wer heute Abend kommt. Wir wissen es einfach nicht, aber wir hoffen, dass mehr Leute kommen.
Ja, ich bin Klaus Schönberg, und ich gehe davon aus, dass einige kommen werden, und freue mich auf die Veranstaltung heute Abend.
Ja, ich bin Uwe Sutter, und ich freue mich vor allem auch über die Diskussion danach.
Und ich bedanke mich für euren Besuch.
Dankeschön. Wir auch. Danke.
Ciao. Ciao.